Dankeschön, Wolfgang und Jutta. Ist doch schön, dass es immer wieder Leute gibt, die ihre Begabung zur Verfügung stellen, zu unser aller Nutzen. Wenn da Leute ausfallen oder andere verhindert sind, danke für diesen Dienst. Jeder hat seinen eigenen Akzent und das bereichert uns. Und ich denke, wir haben noch viel mehr Talente unter uns, die noch zu entdecken gilt, die noch zu pflegen sind, zu fördern sind. Noch 2-3 Tage haben wir das fröhliche Treiben um uns herum, fröhlich aufgesetzt, antrainiert, ich weiß es nicht, können wir es anschauen und dann ist Schluss mit lustig. Am Mittwoch, am Aschermittwoch, kommt das Aschekreuz auf die Stirn, dann wird gefastet, dann sind viele Dinge einfach nicht mehr erlaubt, erwünscht, macht man einfach nicht mehr. Warum fastet ihr nicht? Unter diesem Thema möchte ich uns heute Morgen einen Bibeltext vorstellen und ein paar Gedanken dazu äußern. Aus Markus 2, die Verse 18 bis 22. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten. Und sie kommen und sagen zu ihm, zu Jesus: Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer? Deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen: Können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann an jenem Tag werden sie fasten. Niemand näht einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst reißt das Eingesetzte von ihm ab. Das Neue vom Alten und der Riss wird Ärger. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein und die Schläuche verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Ich denke, die Frage nach dem Fasten haben alle schon mal irgendwo und irgendwie erlebt oder sogar gespürt oder auferlegt bekommen. Man kann ja aus ganz unterschiedlichen Motiven fasten. Die einen fasten, um ein paar Funde loszuwerden. Andere fasten aus Gesundheitsgründen. Gerade so im Frühjahr ist das oft verbreitet, um seinen Körper zu entschlacken. Ist auch eine richtig gute Möglichkeit, um Körper und Seele freizukriegen. Dann gibt es auch, dass wir vor ärztlichen Untersuchungen fasten sollen oder müssen, eine Darmspiegelung oder Magenspiegelung über uns ergehen lassen, ist das unabdingbar. Ja, und dann gibt es noch das geistliche Fasten, um das es heute im Wesentlichen gehen soll. Man verzichtet eine bestimmte Zeit auf bestimmte Speisen, die einem besonders lieb sind. Bei dem einen ist es Fleisch oder Schokolade oder irgendetwas Süßes, aber nicht nur die Speisen. Es gibt auch andere Dinge, die einem besonders lieb und wert sind und man verzichtet eine gewisse Zeit darauf, um seinem Glauben, seiner inneren Haltung Nachdruck zu verleihen oder es auszudrücken, irgendwie sich selber und auch anderen bewusst zu machen. Manche machen das sehr ausgeprägt, ich denke an Ramadan zum Beispiel. Die Leute verzichten ganz bewusst vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang auf alle Speisen und Getränke. Das ist oft ein sehr hoher Preis. Ich weiß, als ich noch im Arbeitsleben war, hatte ich Kollegen, die haben im Sommer bei glühender Hitze das durchgezogen. Ohne Essen und Trinken 8 Stunden, 9 Stunden gearbeitet. Was es bringt, was es nützt, ist noch eine andere Frage, aber wir kommen da vielleicht noch drauf. Und Und in der katholischen Kirche ist das auch ein ganz besonderer Akzent, gerade in der Osterzeit oder vorosterlichen Zeit, in der Fastenzeit, auf gewisse Dinge, die einem wertvoll und lieb sind, ganz bewusst zu verzichten. Und das tun sie nicht nur in dieser vorösterlichen Zeit. Ich habe gerade in letzter Zeit von Leuten gehört und miterlebt, gelesen, die auch so ganz normal in der Woche einen Tag sich auf eine Mahlzeit reduzieren, um Zeit zu haben zum Gebet, um sich innerlich besser einstellen zu können, ausrichten zu können auf Gott. Dann gibt es auch noch das Fasten, um erhöhte Konzentration zu haben. Das ist besonders in den östlichen Regionen sehr stark verbreitet, dass man sagt, wenn man sich so zurückzieht in die Einsamkeit, in die Stille, sich konzentriert, meditiert, wird der Geist frei für große Denkvorgänge. Ich habe das auch schon probiert, aber hatte keinen Erfolg damit. Hat bei mir nicht funktioniert. Ja, aber in der Bibel gibt es auch so einen Hinweis, dass man vor besonders großen Herausforderungen auch das kennt, dass man eine Fastenzeit einlegt. Mose zum Beispiel hat 40 Tage und 40 Nächte gefastet vor dieser Herkulesaufgabe, dieses Millionenvolk durch die Wüste zu führen. Der Elia hat in einer Lebenskrise oder auch 40 Tage gefastet vor dieser ganz besonderen Gottesbegegnung, die er dann hatte. Da könnte man auch lange drüber nachdenken und lesen. Und auch der Herr Jesus, bevor er als öffentlicher Rabbi, als Lehrer aufgetreten ist, bevor er seine Jünger berufen hat, hat er 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste gefastet. Und der Herr Jesus gibt seinen Jüngern, die in einer schweren Verlegenheit waren, als sie den mondsüchtigen Knaben heilen sollten und es nicht konnten, gibt er ihnen eine sehr weitreichende Antwort. Er sagt, diese Art von Dämonen kann man nur austreiben, wenn ihr betet und fastet. Da habe ich die Tage so eine nette Geschichte gehört von einer Person, die sehr, sehr übergewichtig war und damit echt Probleme hatte, gelitten hat darunter und zum Pastor kam und sagte, Herr Pfarrer, können Sie mir helfen? Ich habe so Schwierigkeiten. Immer wieder habe ich es probiert mit Abnehmen und dieser Jojo-Effekt. Eigentlich wird es immer nur noch schlimmer. Ich habe, glaube ich, den Dämon der Fresssucht und können Sie mit mir beten, dass ich das loswerde? Ja, sagt der Pfarrer, Ihnen ist schon zu helfen, aber nur durch Beten und Fasten. Das Fasten war zur Zeit Jesu besser bekannt und auch mehr praktiziert worden, als es heute ist. In unserem Text wollten die Leute nun wissen, wie denkt Jesus darüber? Und sie bildeten so eine Allianz, eine gemeinsame Fraktion. Normalerweise hatten die Pharisäer das mit dem Johannes dem Täufer nicht so. Das war nicht ihr Lieblingspartner. Aber wenn es um eine Sache geht, wo man dagegen sein will, wo man etwas bekämpfen will, dann finden seltsamerweise auch Allianzen zusammen, die sonst nicht so gut miteinander können. Und sie kommen zum Herrn Jesus und sagen, schau mal, wir sind ja in der Mehrheit, nicht? Wir machen das mit dem Fasten. Warum machen das deine Jünger nicht? Ich denke doch, wir machen es doch richtig, weil, nicht? Das ist doch schon überliefert, das machen wir doch schon so lange. Und du mit deiner neuen Lehre und machst das alles so anders. Warum fasten deine Jünger nicht? Die Pharisäer, die haben viel gefastet. 2x die Woche. Ich habe gelesen, donnerstags und montags. Sie haben das davon abgeleitet, dass Mose donnerstags auf den Berg gegangen ist und montags wäre er wieder runtergekommen. Und das war für sie Gesetz genug, es genau so nachzumachen. Und dann machen wir alles richtig. Und dann wird es funktionieren, wenn wir diese Überlieferung genauso praktizieren. Und dabei streuten sie sich dann noch Asche auf den Kopf und sie haben ihre Waschung unterlassen, sodass man schon von Weitem sehen konnte, ach, der Fromme, der meint das aber ernst. Das ist aber ein guter Nachfolger. Der lebt seinen Glauben sehr bewusst. Und wir brauchen das gar nicht so belächeln. Denn unter den Leuten, die das gemacht haben, gab es mit Sicherheit damals und auch heute viele, die es wirklich ernst meinten, die ihrem Glauben damit wirklich ein Stückchen Ausdruck geben wollten, wie ernst sie es meinten mit der Nachfolge, mit dem Gehorsamsein, mit dem Gott dienen wollen, ihm zur Verfügung stehen wollen. Ja. Und sie, wie gesagt, sie dachten, wenn wir jetzt mit dieser Angelegenheit zu Jesus kommen und ihm zeigen, ne, was sagt er jetzt dazu? Ich dachte so, der Herr Jesus hat ja ganz viel auch in Gleichnissen immer gesprochen und in Bildern. Und diese Bilder, die haben ihre eigene Wirkung, finde ich jedenfalls. Ich liebe das auch, in Bildern zu denken und zu sprechen, weil dieses Abstrakte ist nicht mein Ding. Und es ist interessant, wie der Herr Jesus auch diese Frage mit Bildern beantwortet. Das bezieht sich und beschränkt sich ja nicht nur auf das Fasten, dieses Entbehren auf Speisen oder Ähnliches, sondern die haben ja auch man kann das auch übertragen auf bestimmte andere Überlieferungen, die wir so wertvoll achten und die wir versuchen zu erhalten und zu praktizieren. Und der Jesus sagt jetzt hier eine Antwort drauf, welche Bedeutung das hat. Oder wir könnten vielleicht auch noch vorher fragen, ist Fasten denn wirklich ein alter Hut? War das nur im Alten Testament angebracht? Oder wie ist das? Müssen wir das heute auch praktizieren? Und durch die Antwort Jesu bekommt dieses Fastengebot wohl eine ganz neue Wertigkeit. Ich finde die Antwort, die der Jesus an seine Fragesteller hier gibt, sicher auch uns dazu anregen kann, mal über unsere Gewohnheiten, über unsere Überlieferungen nachzudenken. Was ist uns so wichtig und wie füllen wir das mit Leben, mit Inhalt? Das ist das Fasten, das ist die Frage der Fußwaschung, die Adventisten heute noch praktizieren, die Frage der Beschneidung, die Frage der Taufe. Ja, fast alle frommen Ausdrucksformen, auch die christlichen Feiertage, können zu leeren Hülse ohne Inhalt verkommen. Diese Dinge, die erfahren keine Aufwertung dadurch, dass wir denken, 1:1 übertragen, ganz genau so machen und versuchen zu forschen, wie das damals war und wie die es damals richtig gemacht haben. Der Jesus macht uns mit seiner Antwort darauf aufmerksam, dass jede Zeit und auch jede Generation darauf zu achten hat, dass Inhalt und Form angemessen zusammenpassen. Er sagt, kein neuer Stoff auf eine alte Flickstelle, keinen neuen Wein in alte Schläuche. Wie sollen oder wie können wir das erklären? Ob meine Erklärung richtig ist, das weiß ich nicht, aber Ich möchte euch anregen, darüber nachzudenken, darüber zu sprechen, euch eine Meinung zu bilden. Gibt es heute unter uns Christen vergleichbare Probleme, auf die wir eine Antwort haben sollten? Ich fange mal ganz vorsichtig an, ein paar Beispiele anzuführen, an was ich da gedacht habe. Stellt euch vor, ich würde euch heute Morgen aus Luthers erster Bibelübersetzung einen Text vorlesen. In der Schriftform und in der Ausdrucksweise. Ich hätte wahrscheinlich große Probleme, das flüssig zu lesen. Und ihr hättet wahrscheinlich bei manchen Worten Probleme, was hat er dann eigentlich gemeint? Und es ist deutsche Sprache. Unsere Sprache hat sich gewandelt, unsere Schriftformen haben sich geändert, aber der Inhalt der Bibel ist und bleibt immer noch der gleiche. Gottes Wort an uns. Es ist immer noch Wein, aber neuer Wein in neuen Schläuchen. Und wir dürfen ruhig immer wieder so parallel in Vergleichen, in Gleichnissen weiterdenken, während ich noch so ein paar Dinge weiter anführe. Im Laufe der Jahrhunderte ist aus dem normalen, einfachen Wein ja eine ganze Philosophie geworden. Man ist nicht mehr mit 5 oder 10 Sorten zufrieden. Es gibt Tausende von Weinsorten und Herstellern und Methoden bis hin, dass man den Wein künstlich, synthetisch nachmacht. Mit und ohne Alkohol. Alle Varianten. Das gibt es auch in der Christenheit, diese Variationen, die es gibt. Aber bleibt mal bei dem Wein. Es ist immer noch Wein. Und die Flaschenform und die Trinkqualität und Jahrgang und Preis beeindrucken uns manches Mal mehr als der eigentliche Wein selber. Und so ein Wetteifern, wer hat den besten Wein, das gibt es auch unter uns. Das heißt dann bei uns, wer hat die attraktivste Gemeinde, wer hat die beste Lobpreisband, wer hat das schönste Kirchengebäude und so weiter. Wer hat die schönste Orgel, wer hat den besten Chor. Ja, und dann vergleichen wir. Und dann merken wir mit einmal die Äußerlichkeiten, die werden uns so wichtig, die werden uns so bedeutsam, viel wichtiger als vielleicht der Inhalt. Oder ein anderes Stichwort, die Musik. Da hat sich auch so vieles geändert. Stellt euch mal einen Augenblick vor, der Harry oder der Wolfgang heute Morgen hätte hier die Lobpreisband zusammengestellt mit Instrumenten, sagen wir mal, wie das zur Zeit Davids gab. Pauken, Trompeten, Flöten, Saiteninstrumente. Damals war es noch nicht so eine schöne Gitarre. Und sie hätten uns jetzt im Lobpreis geleitet mit den damaligen Instrumenten und vielleicht auch mit den Melodien, die man da hatte. Entweder wären wir rausgelaufen oder wir hätten ganz ehrfurchtsvoll gestaunt, was man damals schon konnte mit den Instrumenten gegen das, was man heute hat. Aber damals war das das Beste, was man hatte. Und die Leute haben mit großer Freude Gott gelobt und gepriesen. Das war das Anliegen, das war der Inhalt. Und das ist auch heute noch. Aber wir haben heute, wir sagen Gott sei Dank, andere Instrumente, bessere Qualität, anderes Tempo, zum Teil auch andere Texte, die zeitgemäß sind, die zu uns passen, die uns gefallen. Ist die äußere Form das Entscheidende, das Wichtige? Oder ist der Inhalt, der in unserem Fokus bleibt? Ich glaube, keiner von uns käme auf die Idee, einen 20 Jahre alten guten Rotwein seinen Freunden einen Plastikbecher zu servieren. Und das passt nicht. Dazu gehört auch ein schönes Glas, damit der Wein angemessen angeboten wird. Aber auch umgekehrt geht es nicht. Wir können keinen einfachen Traubensaft, vielleicht noch 1:10 verdünnen und ihn dann in einem handgeschliffenen Kristallglas servieren. Das wird noch kein guter Geschmack, das wird noch kein besserer Wein. Das wäre unangemessen, das wird einfach nicht passen. Und ich denke, wenn wir das so im übertragenen Sinne mal in unserem Kopf reflektieren, ist das nicht teilweise so der Trend, in dem wir leben? Die Äußerlichkeiten, die sind uns so bedeutsam. Es ist so wichtig, dass da perfekte Leute stehen, die das Instrument beherrschen. Es ist uns so wichtig, dass ja, der äußere Rahmen stimmt, dass es keine Pannen gibt nach unseren Vorstellungen, sondern dass alles geschliffen und organisiert und perfekt ist. Kommt es darauf wirklich an? Haben wir den Inhalt noch im Kopf? Gott loben von ganzem Herzen, mit unseren Herzen? Sind unsere Herzen so voll oder ist das auch nur angelernt, antrainiert, eingeübt? Sind wir nur in dieser einen Stunde fröhlich oder ist das unser inneres Bedürfnis, ein Teil unseres täglichen Lebens, Gott anzubeten, ihn zu ehren, ihn zu verherrlichen? Übrigens bei den Schläuchen und mit der Musik, das ist nicht nur, wie ich sagte, das Äußere, sondern vor allen Dingen auch meine innere Einstellung, meine Herzenshaltung. Wir könnten sicher noch mehrere solche Vergleiche ziehen von diesen Stichworten her. Wie feiern wir Weihnachten? Wie feiern wir Ostern, Pfingsten, Abendmahl, Gottesdienst überhaupt? Inhalt und Form, ist das im Einklang? Ist das eine Symbiose? Oder ist das voneinander getrennt? Ist die Form eine Hülse geworden, die leer geworden ist? Wie sieht es in unseren Herzen aus? Aber wir haben ja die Frage nach dem Fasten noch nicht richtig beantwortet. Warum fasten deine Jünger nicht? Ist diese geistliche Übung für uns heute nicht mehr wichtig? Sollen wir unser Leben der Nachfolge, das aus unserem Leben der Nachfolge ganz streichen? Absolut nicht. Ich denke, das ist sehr wichtig. Alles ist wichtig, aber alles zu seiner Zeit und in der richtigen Reihenfolge. Der Jesus sagt, im Augenblick ist das Fasten für meine Jünger nicht das wichtigste Thema. Aber sagt er, es kommt eine Zeit, da werden sie fasten. Im Augenblick ist der Bräutigam bei ihnen und da ist Feiern angesagt, da ist ein ganz anderes Thema angesagt. Das heißt doch, wir sollten und können als Menschen nicht alles und alle Zeit tun, was überliefert ist, was richtig und wichtig ist. Aber es macht wenig Sinn, wenn wir es nur festhalten und übernehmen, weil wir die Form wahren wollen, wenn der Inhalt, wenn die innere Beziehung dazu uns verloren gegangen ist. Wenn wir zum Beispiel samstags zu einer Hochzeit eingeladen sind, aber normalerweise samstags immer fasten, dann macht das wenig Sinn, wenn wir hingehen. Dann sind wir wahrscheinlich in Störenfried, wenn wir jedem erzählen müssen, ich kann heute nichts essen, ich habe heute meinen Fastentag. Macht keinen Sinn. Oder ich werde zum Clown und mache eine Sache, eine gute Sache, lächerlich, die eigentlich gut gedacht ist und auch sehr sinnvoll ist. Aus dem Gesamtzeugnis der Schrift wissen wir, dass Fasten wirklich eine ganz wichtige Sache ist, aber nicht zum Kokettieren, zum Angeben, um zu zeigen, wie fromm ich bin, wie ernst ich meinen Glauben nehme, was ich alles tue. Fasten ist kein Tauschmittel Gott gegenüber. Das wird nie funktionieren. Ich faste jetzt 3 Tage, lieber Gott, und du erhörst dann bitte mein Gebet. Dann bekomme ich das, wo ich dich jetzt schon so lange drum bete. Deswegen Nicht? Ich setze jetzt dieses Mittel ein. Das wird nie funktionieren. Das ist auch richtiger Quatsch, um aufs gut Deutsch einfach zu sagen. Das hat eine andere Dimension, einen anderen Inhalt, das Fasten. Wenn Fasten mir ganz persönlich hilft, meine innere Beziehung zum Herrn auszudrücken, wenn ich vor lauter Freude und vor lauter Liebe ihm gegenüber es vielleicht sogar vergesse zu essen, vielleicht kennt ihr sowas, ihr wart an irgendeiner Sache dran, einer Arbeit oder an einer Beziehung und einem Gespräch und das war euch so wertvoll und das war euch so wichtig, dass ihr gar nicht gemerkt habt, dass ihr schon 10 Stunden nichts gegessen habt und gar nicht darunter gelitten habt. Einfach, weil ein anderes Thema euch ausgefüllt hat. Wenn so oder ähnlich die Motivation zum Fasten ist, dass ich mit meinem Herzen etwas zum Ausdruck bringen will, was mir noch wichtiger ist, als Freude, Essen oder Ähnliches zu haben, dann kommen wir der Sache deutlich näher. Es ist also, es kommt darauf an, wie meine Herzenshaltung zu der Geschichte ist. Wenn also ein Fünfjähriger seiner Mama ein Geschenk gemacht hat und es in Zeitungspapier ihr überreicht, dann wird die Mama sich wahrscheinlich trotzdem freuen, weil sie das Herz dieses Kindes sieht und weiß, der hat das von ganzem Herzen gemacht und das, was er hat, hat er gegeben. Mehr hat er nicht, mehr kann er nicht. Wenn aber ein Ehemann nach 25 Jahren zur Silberhochzeit seiner Frau ein Geschenk in Zeitungspapier einwickelt, dann ist das ganz bestimmt kein Ausdruck von Wertschätzung, sondern dann ist das einfach nur arm. Vielleicht können wir da mal drüber nachdenken, wenn wir das, was wir unserem Herrn bringen, nachdem wir ihn 5 Jahre kennen, 10 Jahre, 50 Jahre kennen, nachdem wir eine Beziehung aufgebaut haben, nachdem wir auch überall erzählen, wie wertvoll er ist, was er uns bedeutet, dann werden wir auch eine angemessene Form finden, ihm das auszudrücken. Und dann wird es uns wahrscheinlich auch keine große Mühe kosten, einfach mal eine Entbehrung auf uns zu nehmen. Und dabei werden wir uns wahrscheinlich immer wieder daran erinnern, ja, das ist das, was ich habe, was ich kann. Aber ich gebe es von ganzem Herzen. Und ich möchte damit ausdrücken, Herr, ich habe dich lieb. Du bist mir wertvoll. Ich schätze das, was du für mich getan hast. Also Fasten dient in erster Linie meinem eigenen Glauben, meiner eigenen Beziehung zum Herrn, Vertrauen aufzubauen. Und das verändert auch mein Leben. Und das verändert auch meine Umgebung. Das werden andere dann merken, nicht wenn ich mit Asche auf dem Haupt herumlaufe oder allen Leuten zeige, präsentiere, was ich alles für ihn tue, sondern wenn mein Herz den Ton angibt. Und ich denke, das, was auf das Fasten sich bezieht, das können wir auch auf alle anderen Aktivitäten in unserem Glaubensleben übertragen. Mache ich bestimmte Dinge nur, um eine Form zu erhalten, um anderen etwas zu präsentieren, um zu zeigen, wie fromm ich bin, wie ernst ich das meine? Wie ist das? Wann gehe ich in die Buße? Weil es einen gewissen Tag gibt, an dem es immer gemacht wird oder ich machen soll? Oder wie stehe ich zur Evangelisation? Das war früher bei uns, auch in dieser Gemeinde hier so, das war einmal im Jahr mindestens dran. Das macht man. Das ist Standard. Aber wenn das Herz der einzelnen Leute nicht missionarisch ausgerichtet ist, dann ist diese Übung auch mehr oder weniger wertlos. Sie macht nur Sinn, wenn unser Herz auch danach brennt, anderen von Jesus zu erzählen, andere einzuladen, zu ihm zu kommen. Und das gilt auch für den Lobpreis. Singe ich nur mit, weil die Band da vorne spielt, weil die erste halbe Stunde des Gottesdienstes dafür bestimmt ist? Oder ist es mein Herzenswunsch, Gott zu ehren, es auszudrücken, was ich in meinem Herzen verspüre, zu ihm und für ihn hin? Ich denke, das sind alles wichtige Elemente in der Nachfolge dieser einzelnen Übungen und Formen. Aber es hat alles seine Zeit. Und wenn mein Herz kalt ist, dann bräuchte ich eigentlich auch nicht so tun, als ob. Ich sollte also darauf achten, dass mein Herz im Einklang ist mit dem, was ich tue. Ich persönlich tue mir zum Beispiel schwer mit der Körperhaltung. Es gibt Leute, die können das so viel schöner zeigen, was sie empfinden, wenn sie den Herrn anbeten. Und wahrscheinlich ist das auch die Tradition und die Erziehung, die einen dann verklemmt macht. Ich kann auch nicht so hin und her laufen wie der Ossi. Der hat das so geübt, der hat das so vorgemacht bekommen. Das ist sein Stil. Er drückt das damit aus, diese Freiheit, die er hat. Ich hänge an meinem Konzept hier. Ich kann nicht so viele Gedanken im Kopf speichern und sie dann runter. Ich bewundere die Leute, die das können und freue mich darüber. Aber jeder sollte mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat, ihm zur Verfügung stellen. Und mit der Ernsthaftigkeit, wie er es tut, wird Gott sich dazu bekennen. Und wenn ich heute Morgen stümperhaft über dieses Thema rede, dann ist das meine Art, weil ich es nicht besser kann. Und es gibt wahrscheinlich Leute unter uns, die das besser können, aber sich lieber zurückziehen und nicht tun, weil ich weiß nicht warum. Und dann bleibt im Gesamtergebnis eine Lücke. Und es könnte viel vollständiger sein, viel runder sein. Gott hat so vieles in uns hineingelegt, persönlich und auch in die Gemeinschaft, in den Leib, seinen Leib. Und viele Dinge bleiben brach liegen, weil ja, wir entweder die Form für wichtig halten oder wir gar nicht mehr den Inhalt verspüren, kalt geworden sind. Ich wünsche jedenfalls, dass wir über dieses Thema und über diese Themen nachdenken und jetzt nicht nur, wie gesagt, das an dieser Fastenzeit entlang denken, sondern so viele Gewohnheiten in unserer Nachfolge, in unserem Christsein, in unserem täglichen Leben einfach überdenken. Was mache ich hier? Warum mache ich das? Für wen mache ich das? Um anderen Eindruck zu schinden? Um mir selber etwas Gutes zu tun? Das wäre das Richtige. Ich diene mir am meisten, wenn ich Zeiten einplane, in denen ich mich auf Gott ausrichte. Und sonst hat Fasten eigentlich nur, es ist eine Hülse geworden, die ohne große Bedeutung ist. Sie hat vielleicht für den noch einen Sinn, der ein paar Kilo abnehmen will. Aber wer innerlich wachsen will, wer seine Beziehung zum Herrn vertiefen, verfestigen will, der soll den anderen Weg gehen. Sein Herz überprüfen, dem Herrn sich zur Verfügung stellen und sagen, Herr, verändere du mich, heile du meine wunden Stellen, erneuere du mein Denken, fülle du meinen Mund mit deinen Worten. Und wenn wir dies praktizieren, dann werden wir auch merken, dass sich unser Alltag verändert. Das wünsche ich mir und euch. Amen.